Medikamente mit Wirksamkeit gegen Tumorerkrankungen, die keine Nebenwirkungen haben, gibt es nicht. Ein möglichst normales Leben führen. Wenn sich jemand in der Lage sieht, beruflich tätig zu sein, dann sollte er das tun für diese Dauertherapien. Da ist das sorgfältige Nebenwirkungsmonitoring und Handling ist halt von besonderer Bedeutung. Das Bestmögliche ist, da einen Weg zu finden, eben mit dem allem irgendwie so normal wie möglich weiterleben zu können.
Heute sprechen wir über die Nebenwirkung von GIST-Therapien. Was für Nebenwirkungen auftreten und wie man damit am besten umgehen kann. Viele Patienten stellen sich ganz viele Fragen dazu. Welche Nebenwirkungen sind denn typisch? Gehen die Nebenwirkungen wieder weg? Kann man pausieren? Muss man die Dosis anpassen? Kann ich arbeiten, Sport machen, reisen, Auto fahren? Was muss ich bei Ernährung beachten? Was ist mit anderen Medikamenten oder Alkohol? Und wie oft sind die Kontrollen notwendig? Wir haben heute die Gelegenheit, mit Herrn Professor Reichert darüber zu sprechen. Er ist Chefarzt der Onkologie in Berlin und er ist langjähriger und ausgewiesener GIST-Experte. Vielen Dank, dass Sie heute da sind.
Sehr gerne.
Die erste Frage ist, was sind denn so die typischen Nebenwirkungen bei einer GIST-Therapie?
Ich würde mal gern vorausschicken, wir setzen Medikamente ein, hochwirksame Medikamente und Medikamente mit Wirksamkeit gegen Tumorerkrankungen, die keine Nebenwirkungen haben, gibt es nicht. Das muss man ganz pauschal so sagen. Es gibt Medikamente, die sind gut verträglich. Es gibt Medikamente, die sind weniger gut verträglich. Es gibt welche, die sind relativ schwierig zu vertragen. Aber ganz grundsätzlich nebenwirkungsfreie Medikamente für solche Therapien gibt es nicht. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass Nebenwirkungen eintreten. Und die Frage ist, was sind es für welche? Wie können wir damit umgehen etc., wie Sie es eingangs schon erwähnt haben. Ich würde eins noch vorausschicken. Nebenwirkungen klingt ja so, als ob das was wäre, was halt so passiert und keiner irgendwie möchte. Hier muss man unterscheiden, diese Medikamente, die wir beim GIST einsetzen, sind ja sehr spezifisch entwickelt worden, um Signalwege in der Tumorzelle zu unterbinden. Diese Signalwege sind aber nicht exklusiv bei GIST-Zellen vorhanden, sondern kommen auch in anderen Körperzellen vor. Das heißt, wenn in anderen Körperzellen auch solche Signalwege unterbunden werden, ist es zwar vom Resultat her eine Nebenwirkung, weil das möchte ich ja nicht,
ja.
Aber es ist eigentlich im strengen Sinne eine Wirkung des Medikaments, weil das macht das, wofür es entwickelt wurde, nämlich Signalwege zu blockieren. Den einen Signalweg möchte ich blockieren, weil der bewirkt das Tumorwachstum. Den anderen Signalweg möchte ich eigentlich nicht blockieren, aber das Medikament blockiert halt beide. Das eine ist die Wirkung und das andere ist die Nebenwirkung.
Und was sind so die Erfahrungen, die Patienten im Allgemeinen machen? Also was spüren Sie, was Sie an Nebenwirkungen bezeichnen würden?
Allgemein machen diese Medikamente etwas müde, Abgeschlagenheit. Wir setzen beim gastrointestinalen Stromatumor ja unterschiedliche Medikamente ein, die so grundsätzlichen Wirkprinzip, nämlich diesen Signalweg zu hemmen, der die Tumorzelle antreibt. Sodass die zum Teil ähnliche Nebenwirkungen haben, aber zum Teil gibt es auch erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Medikamenten, die nur das eine hat oder nur das andere oder das eine in besonderem Ausmaß und das andere geringer. Das ist dann sehr im Einzelfall entsprechend zu besprechen, worauf man sich einstellen muss. Ganz allgemein können die Medikamente zu einer leichten Übelkeit, Abgeschlagenheit führen, die beim einen Medikament ausgeprägter ist als beim anderen. Wir beobachten insbesondere beim Imatinib, was ja das häufigst eingesetzte ist, Veränderungen wie geschwollene Augenlider, so ein bisschen Schwellungen, die nicht gefährlich sind, aber den Patienten entsprechend auffallen, was uns wiederum hilft zu identifizieren, ob der Patient sein Medikament auch nimmt. Veränderungen der Blutwerte sind eher weniger ausgeprägt, aber wir müssen achten zum einen auf die Leberwerte und zum anderen auf die Nierenwerte. Hier sind Veränderungen sehr selten zu sehen, können aber unter Umständen dramatische Ausmaße annehmen, sodass hier, wenn wir mit einem Medikament neu beginnen oder eine Therapieumstellung machen und auf ein anderes Medikament wechseln, in der Anfangszeit, in den ersten 4 bis 6 Wochen, sehr engmaschig Blutwerte kontrollieren müssen. Das ist dann im weiteren Verlauf nicht mehr so häufig notwendig. Da reicht's alle 3 Monate. Aber in der Anfangsphase, wenn ich mit einem Medikament neu beginne, muss ich sehr regelmäßig die Blutwerte kontrollieren, um hier nichts zu übersehen. Mhm. Wir beobachten gastrointestinale Nebenwirkungen, also ein bisschen Übelkeit kann mal sein. Erbrechen ist eher selten, aber kann auch vorkommen. Wir erleben bei manchen der Medikamente, vor allem beim Sunitinib und beim Regorafenib, unter Umständen ausgeprägten Durchfall. Das kann dann auch bedrohliche Ausmaße annehmen. Da muss man dann drauf achten. Wir sehen auch wieder bei diesen beiden Medikamenten Veränderungen an den Händen und Füßen, das sogenannte Hand-Fuß-Syndrom, dass sich die Handfläche und die Fußsohlen in der ersten Ausprägungsstufe röten. Mhm. In der zweiten Ausprägungsstufe treten dann auch Schmerzen auf. Wenn es nicht entsprechend kontrolliert wird, kann sich im Extremfall da auch die Haut regelrecht ablösen. Also eine sehr bedrohliche Nebenwirkung, die dann auch das tägliche Leben unter Umständen sehr beeinträchtigt. Also da muss man aufpassen. Und hier gilt die Regel, dass man dem Patient erklärt, was da auftreten kann. Und wenn die Hautrötung eintritt, dann ist es so ein bisschen die Warnung, Vorsicht, da könnte was passieren. Und spätestens, wenn Schmerzen dazukommen, muss das Medikament sofort unterbrochen werden, pausiert werden, bis sich das wieder erholt und dann kann man wieder beginnen. Das heißt, das müssen wir den Patienten erklären, worauf müssen sie achten und was müssen sie unter welchen Umständen tun. Das heißt, ganz allgemein, fürs Nebenwirkungsmanagement ist immer ein Zusammenspiel von Arzt und Patient. Ja. Der Arzt muss wissen, worauf er achtet und er muss dem Patient erklären, worauf der Patient achten muss, weil der Arzt den Patient ja nicht 5-mal am Tag sieht, sondern er muss ihm sagen, das könnte sein und wenn das passiert, müssen Sie dies oder jenes machen.
Aber ich glaube, da ist dann auch ganz, ganz wichtig, dass der Patient dem Arzt das berichtet, ne? Also, dass er es selber wahrnimmt, alleine reicht ja nicht. Er muss es ja dann auch dem Arzt berichten, damit er dann darauf aktiv werden kann.
Ja, ne? Da haben Sie vollkommen recht. Das heißt, das Gespräch besteht nicht darin, dass der Arzt fragt, gab es irgendwelche Probleme? Der Patient sagt nein und dann ist das Gespräch zu Ende. Man muss schon gezielt nachfragen. Es gibt natürlich Patienten, die haben dann ihr Notizheftchen dabei und erzählen dann sehr ausführlich alles, was so sich zugetragen hat. Es gibt aber auch Patienten, die erzählen erstmal von alleine nichts. Da muss ich dann die typischen Nebenwirkungen, je nachdem, welches Medikament der Patient jetzt konkret hat, mehr oder minder abfragen. Ist das aufgetreten? Haben Sie da was beobachtet? Wie ist es mit dem und wie ist es mit jenem? Das muss man, Checkliste ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber so in der gedanklichen Analogie, das muss ich abfragen, damit da nichts übersehen wird.
Mhm. Und was können denn jetzt die Patienten selber machen im Bereich des Nebenwirkungsmanagements? Was stehen denn da für Möglichkeiten offen?
Ja, also zum einen ist es das, dass die Patienten sich beobachten und die Nebenwirkungen, wo sie selber was beitragen in der Dokumentation etc., dann auch so berichten. Also beispielsweise Durchfall sollte dann aufgeschrieben werden, wie oft war das und wie ausgeprägt, war es auch nachts oder nur tagsüber. Bei manchen Medikamenten muss man regelmäßig den Blutdruck messen. Das sollte der Patient dann auch aufschreiben, muss ich sagen. Ab jetzt müssen Sie regelmäßig Blutdruck messen. Schreiben Sie bitte auf und bringen es beim nächsten Mal wieder mit. Und wenn irgendwas Ungewöhnliches war, schreiben Sie es auch auf und bringen es beim nächsten Mal mit. Also da muss der Patient auf dem Wege sozusagen mit involviert werden, damit man die Befunde entsprechend erheben kann und vor allem auch quantifizieren kann.
Beim Thema Durchfall, jetzt haben Sie gesagt, das liegt an den Medikamenten. Gibt es dann auch einen, sag mal, negativen Einfluss zwischen Lebensmitteln und dem Medikament? Also dass ich dann das Medikament an sich noch relativ gut vertragen würde, aber in Kombination mit einem bestimmten Gericht oder Getränk, das dann besonders nicht vertrage? Gibt es sowas?
Das gibt's in der Tat, ist allerdings kein ganz einheitliches Bild. Also wir erleben, dass der eine Patient die Kombination gar nicht verträgt, ein anderer sagt, also bei ihm ist es so, ich halte es in aller Regel so, dass ich den Patienten sage, im Zweifelsfall müssen sie es halt ausprobieren, mhm, was geht und was halt wiederholt nicht gut geht, das muss dann halt entsprechend vermieden werden. Aber dass man jetzt einen Ernährungsplan mitgibt und sagt, also das, das und das sollten Sie ab jetzt nicht mehr essen und Sie müssen dafür das und jenes essen, so ist es nicht. Also es gibt keinen spezifischen GIST-Therapie mit diesem oder jenem Medikament. Ernährungsplan, man empfiehlt allgemein eine gesunde, ausgewogene Ernährung, keine radikale Ernährung, ja, man nimmt nur noch dies grundsätzlich nur noch das oder lässt jetzt das alles weg und ernährt sich nur noch von irgendwas Bestimmtem. Das ist auf gar keinen Fall empfehlenswert. Also eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Ich sage den Patienten dann auch immer, das, was allgemein schädlich ist, ist natürlich auch beim GIST-Patient schädlich. Also Rauchen ist schädlich, zu viel Alkohol ist schädlich und eine unausgewogene, nur Chips und sonst was vom Fernseher zu essen, ist halt auch nicht gut, sondern schädlich. Das ist aber nicht spezifisch für die Patienten, sondern es gelten sozusagen allgemeine Empfehlungen für Ernährung im Grundsätzlichen. Das Gleiche gilt auch für eine gewisse körperliche Aktivität. Die empfehlen wir natürlich auch. Und ich sage dann gerne zu dem daneben sitzenden Mann oder Frau oder wie es auch immer ist, das gilt für Sie übrigens auch.
Ja, okay.
Ja, weil es eben, um damit nochmal zu unterstreichen, das ist jetzt keine GIST-spezifische Diät, die muss jetzt der Patient machen und der Lebenspartner, wie auch immer die Konstellationen sind, der hat eine ganz andere Ernährung, sondern eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist einfach für alle gut.
Mhm.
Ja, und wenn jemand berichtet, also immer wenn ich das esse, dann ist es schwierig, ja, dann muss ich nachts raus, dann kann man nur sagen, ja, dann essen Sie das nimmer.
Aber das heißt, es lohnt sich auch, das eben einfach mal aufzuschreiben, so, was habe ich denn gegessen?
Ja.
Und wenn einem dann schlecht wird, geht das ganz schnell oder dauert das Stunden? Oder wie?
Ja, das kann schon relativ schnell kommen, kann dann eine Weile anhalten. Das ist alles nichts Gefährliches, muss man sagen. Ganz allgemein können wir festhalten, dass diese Medikamente alle nicht in dem Maße gefährlich im Sinne von schlimmstenfalls lebensbedrohliche Nebenwirkungen machen können. Beim Imatinib haben wir zwei Nebenwirkungen, die sehr ausgeprägt sein können. Das sind eigentlich die beiden einzigen, die wirklich bedrohlich sein können. Das eine sind dramatische Auswirkungen auf die Leberfunktion. Mhm. Deshalb müssen wir, wenn wir so ein Medikament beginnen, regelmäßig, wöchentlich, 14-tägig die Leberwerte kontrollieren. Am Anfang, weil das passiert entweder gleich oder gar nicht. Außerdem kann es ganz selten, selten heißt weniger als 1%, zu einem ganz schweren Hautausschlag führen, der dann auch eine weitere Einnahme dieses Medikamentes nicht erlaubt. Mhm. Das heißt, es gibt Patienten, die vertragen es nicht, da muss man es beenden und dann gegebenenfalls ein anderes Medikament einsetzen. Das Hand-Fuß-Syndrom hatte ich schon erwähnt. Wenn die Rötung eintritt und man beachtet es nicht, dann kommen die Schmerzen dazu und man beachtet es nicht, dann löst sich irgendwann die Hand ab wie ein Handschuh. Das passiert aber nicht, wenn ich bei der Rötung vorsichtig habe Acht und wenn die Schmerzen kommen, sofort pausiere. Das heißt, so eine schwere Nebenwirkung passiert nur, wenn entweder der Patient oder der Arzt was falsch gemacht hat, nämlich nicht darauf geachtet hat. Das meine ich mit, die Medikamente sind nicht so gefährlich, dass da was passieren kann, vorausgesetzt, ich überwache es richtig.
Und kann man denn jetzt, wenn dieses Hand-Fuß-Syndrom kommt, dann, ich sag mal, einfach das mit Pflege irgendwie?
Da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, genau mit entsprechenden Cremes, die man da verwenden kann, um das Ganze abzumildern, solange es in einem entsprechend milden Rahmen ist, sollte man das auch regelmäßig machen. Handpflege, eine fettende Hautcreme dann auch einsetzen, die Hände schonen, also jetzt nicht irgendwie grobe Arbeit machen, wenn man Gartenarbeit macht, Handschuhe tragen und solche allgemeinen Dinge. Wenn es an den Füßen ist, dann keine engen Schuhe für Frauen, keine Schuhe mit hohem Absatz, sondern etwas bequemere Schuhe, vielleicht weiche Einlagen, etwas dickere Strümpfe, so Tennissockenartig. Da kann man schon eine ganze Menge machen, um eben diese Nebenwirkungen, wenn sie in geringem Maße vorhanden sind, aber wenn sie dauerhaft sind, kann auch ein geringes Ausmaß natürlich sehr belastend sein.
Ja.
Wenn das Ausmaß ein stärkeres wird, dann muss man pausieren.
Mhm.
Ja, und wenn das beachtet wird, dann darf so ein ganz schlimmer Schweregrad nicht eintreten. Der tritt auch nicht ein, wenn man es richtig handelt.
Ich hatte auch schon von Patienten gehört, dass das Thema Muskelkrämpfe und Ödeme eine Situation ist, die durchaus auftritt.
Ödeme hatte ich schon kurz erwähnt, vor allem im Gesicht, an den Augenlidern. Das ist unter Umständen kosmetisch etwas belastend, aber nicht in dem Maße gefährlich. Muskelkrämpfe sind zwar auch nicht gefährlich, können aber extrem belastend sein für die Patienten. Wir erleben immer wieder mal, sehr selten zwar alles in allem, aber doch immer mal Patienten, die sehr ausgeprägte Muskelkrämpfe haben, die dann mit allen Möglichkeiten, die man da einsetzen kann, Magnesium einnehmen, Wechselbäder, warm, kalt, unter der Dusche etc. Das ist unter Umständen dann nicht verhinderbar, sodass man dann auch über die Notfallsumstellung der Therapie nachdenken muss.
Und die Haut wird auch sonnenempfindlicher?
Das ist richtig. Das ist jetzt eine Mischung aus nicht gewünschter, aber medikamentenspezifischer Wirkung. Sonnenschutz, ganz wichtig, Schutzfaktor 50. Sich eingremen, ausgeprägte Sonnenexposition, also Sonnenbaden, sollte nicht stattfinden, weil, wie gesagt, die Haut ist eh empfindlicher. Und wenn man nicht so gut braun werden kann, dann droht halt schneller ein Sonnenbrand. Also wir empfehlen entsprechenden Schutz, also entweder Sonnencreme oder halt auch lange Ärmel tragen und eben die Haut möglichst schützen und eben nicht das klassische Sonnenbaden, weil das kann dann für die Haut schon sehr problematisch sein. Dürfen Patienten denn in Urlaub gehen, wenn sie so ein Medikament nehmen? Was kann man da überhaupt so machen? Kann man schwimmen? Kann man Sport machen? Ganz allgemein gilt, das kann man alles machen. Man kann in Urlaub gehen. Man muss zwei Dinge beachten. Erstens, eben mit der intensiven Sonneneinstrahlung muss man vorsichtig sein. Das heißt, wenn man in Länder geht, wo die Sonneneinstrahlung eben entsprechend ausgeprägter ist, muss man sich halt mehr schützen, als wenn man wohin geht, wo das jetzt nicht so der Fall ist. Der zweite Punkt ist mehr allgemein, muss man sich halt überlegen, wo man hingeht und wo gegebenenfalls, sagen wir mal, medizinische Erstversorgung möglich wäre, wenn irgendwas passieren würde. Wir reden ja von Patienten mit einer ernsten Erkrankung, die eine entsprechend spezifische Therapie bekommen. Also ich würde einem Patienten nicht empfehlen, auf eine sechswöchige Expedition ins Niemandland zu gehen, wo man nicht reagieren könnte, wenn was wäre. Ja. Das ist jetzt nicht spezifisch für die Krankheit oder die Medikamente, aber da hätte man dann halt keine Chance, irgendwas zu unternehmen. Ernährung haben wir schon kurz adressiert. Das ist, wie gesagt, die Empfehlung, eine allgemeine, ausgewogene, gesunde Ernährung. Es gibt aber auch hier ein paar Dinge zu beachten. Die Medikamente werden im Endeffekt im Körper, in der Leber verarbeitet, ja, und über die Leber dann im Endeffekt über die Galleflüssigkeit ausgeschieden. Andere Medikamente, aber auch manche Nahrungsbestandteile nehmen Einfluss auf diesen Stoffwechsel in der Leber und können diesen Einfluss in beide Richtungen nehmen. Entweder das Medikament wird schneller abgebaut, dann wirkt es nicht so gut. Oder das Medikament wird langsamer abgebaut, dann sammelt sich's im Körper an und führt zu vermehrten Nebenwirkungen. Das heißt, wenn der Patient weitere Medikamente einnehmen muss oder wegen einer neu aufgetretenen Problematik jetzt ab jetzt was Zusätzliches einnehmen muss, muss ich überprüfen, ob das Einflüsse hat, und die muss ich mit kalkulieren. Wenn man Alternativen hat, dann würde man eher ein Medikament wählen, was eben keinen Einfluss auf den Leberstoffwechsel nimmt, damit es hier nicht zu Problemen kommt. Manche Nahrungsmittel, Beispiel ist hier immer der Grapefruitsaft, der wirkt auch hemmend auf den Abbau dieser Medikamente in der Leber.
Okay.
Das heißt, wer sehr viel Grapefruitsaft zu sich nimmt, bremst den Abbau dieser Medikamente in der Leber und damit sammelt sich das Medikament im Körper an, wirkt dann vielleicht besser, aber macht vor allem mehr Nebenwirkungen. Das heißt, hier ist eine gewisse Vorsicht geboten.
Vorsicht, also Haben Sie ein Maß, wo Sie sagen, ja, weiß ich was, wenn ich so einen kleinen Shot morgens trinke, wie es in manchen Hotels hier angeboten wird, ist es okay?
Da spricht natürlich nichts dagegen. Wir hören manchmal die Frage, ja, Grapefruit esse ich so gern, kann ich am Wochenende, esse ich eigentlich immer gerne so eine halbe zum Frühstück, sage ich, ja, ist kein Problem. Mhm. Aber es gibt natürlich auch mal, dass jemand sagt, also er trinkt eigentlich nur Grapefruitsaft so als hauptsächliches Getränk und jeden Tag 2 Liter. Das sollte also auf keinen Fall dann stattfinden.
Ein Punkt, der auch nochmal angesprochen wurde, ist Zahnarzt. Dass da auch besondere Vorsicht gegeben ist bei irgendwelchen Interventionen bei den Zähnen. Warum ist das denn so?
Das führt in der Tat immer wieder zu Verwirrung. Die Frage, wie ist es mit Zahnarzt oder vielleicht auch anderen kleineren Eingriffen oder so, das ist in der Tat ein etwas komplexeres Thema und ist auch spezifisch für die unterschiedlichen Medikamente, die wir einsetzen. Auch hier haben wir es wieder, wie wir jetzt schon mehrfach beispielhaft genannt haben, mit Wirkungen zu tun, die manche dieser Medikamente einfach haben, die andere nicht haben. Und eine dieser Wirkungen ist, dass manche dieser Medikamente, das gilt nicht für das Imatinib, eine Wirkung auf die Gefäßneubildung haben und hier hemmend wirken. Das heißt, möglicherweise oder die Wundheilung negativ beeinträchtigen können. Für diese Medikamente gilt dann, dass man vor einem entsprechenden Eingriff eine Pause machen muss. Das heißt, das Medikament vorher, eine Woche vorher, im Extremfall vielleicht noch ein bisschen länger, aber eine Woche ist so ein guter Anhaltswert, pausieren muss, um eben diese Nebenwirkungen auf die Wundheilung, dass es nicht so gut verheilt, zu vermeiden. Und man sollte dann auch nach dem Eingriff, also wir reden jetzt nicht von, man muss wegen eines Lochs im Zahn ein bisschen bohren und macht eine Füllung rein, sondern wird ein Weisheitszahn gezogen oder irgendwas etwas Gravierenderes, ja, dass man dann auch hinterher nochmal eine Pause macht. Also es gilt nicht pauschal, sondern wieder spezifisch für das Medikament. Im Zweifelsfall immer nachfragen. Ja. Wir haben immer mal einen Anruf, da meldet sich ja hier Zahnarztpraxis so und so, habe hier einen Patienten, der hat gesagt, er nimmt so Medikamente, ich muss bei dem Zahn ziehen, muss ich da was beachten? Und da kann man das besprechen, ist immer besser, wie wenn irgendjemand was macht und hinterher sagt, das war jetzt vielleicht nicht so gut.
Jetzt haben wir recht viel darüber gesprochen, was die Patienten machen können, auch um sozusagen die Nebenwirkungen für sich gut zu managen. Aber eigentlich ist auch die interessante Frage, was können denn die Ärzte tun, um die Nebenwirkungen für die Patienten zu minimieren?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der dann natürlich wieder dazu führt, dass die Empfehlung gilt, diese Behandlungen sollte nur jemand überwachen, kontrollieren, der sich damit auskennt. Ja, wenn sich jemand mit diesen Medikamenten, mit der Erkrankung nicht auskennt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Betreuung dann nicht ganz optimal ist, natürlich größer. Insofern empfehlen wir ja allgemein, solche Behandlungen in entsprechend erfahrenen Händen nur durchführen zu lassen. Grundsätzlich gilt, diese Medikamente müssen individuell angepasst und gesteuert werden. Was haben wir für Möglichkeiten? 2, wir können die tägliche Dosierung modifizieren und wir können unter Umständen Pausen machen. Mhm. Was man davon wählt, hängt jetzt von der konkreten Gegebenheit ab, von der Nebenwirkung, um die es jetzt konkret geht. Aber das sind die beiden Möglichkeiten, die man hat. Und die soll man beide auch entsprechend ausnützen. Die Regel ist die, wenn Nebenwirkungen so nach und nach entstehen und der Patient erzählt mir, die ersten 3 Wochen geht's gut, aber dann fängt das oder jenes Problem an, dann ist klar, okay, der Patient kriegt jetzt einen 3-Wochen-Rhythmus und dann macht er eine Pause. Dann ist die Frage, wie lange soll denn die Pause sein? Dann hängt es davon ab, wie schnell erholen sich die Nebenwirkungen, wenn der Patient pausiert. Dann sagt er, wenn ich pausiere, ist am nächsten Tag schon besser und nach 3 Tagen ist alles weg. Dann ist für den Patienten der Rhythmus 3 Wochen einnehmen, 4 Tage Pause, 3 Wochen einnehmen, 4 Tage Pause und so weiter. Aber wichtig ist, dass man mit den beiden Steuerrädchen sozusagen Dosierung pro Tag und nehmen oder Pause machen, dass man mit beiden fein justiert, was für den jeweiligen Patienten notwendig ist. Mhm. So wie es in der Packungsbeilage steht, verträgt es ein Patient in aller Regel auf die Dauer nicht. Man muss das individuell steuern. Und da liegt die Kunst, das so zu machen.
Und wie ist es, gibt es denn auch konkrete Medikamente, die einen unterstützen, dass die Nebenwirkungen halt nicht so reinhauen, dass sie nicht so intensiv wahrnehmbar sind?
Jein. Also manche Nebenwirkungen, da gibt es Möglichkeiten gegenzusteuern. Bei anderen wiederum ist es problematisch. Muskelkrämpfe, haben wir schon erwähnt, sind, wenn dann gerne sehr hartnäckig und schwer angehbar. Durchfall kann man relativ gut behandeln mit entsprechenden Medikamenten, die man auch bei anderen Ursachen von Durchfall einsetzt. Hier kann die Ernährung durchaus hilfreich sein, dass man Nahrungsmittel zu sich nimmt, die stopfen. Manche Medikamente führen zu einer Blutdruckerhöhung. Erhöhten Blutdruck kann ich wiederum gut behandeln. Die Hautproblematik, da kann ich pflegerisch schon einiges tun mit entsprechenden Cremes, mit, wie schon erwähnt, schützende Handschuhe, weiche Sohlen, Einlagen etc. Da gibt es durchaus Möglichkeiten. Für die geschwollenen Augenlider zum Beispiel im Extremfall kann man wassertreibende Medikamente geben, ist aber mit Vorsicht zu genießen, weil man natürlich insgesamt den Körper entwässert, nur weil die Augenlider ein bisschen geschwollen sind. Da raten wir eigentlich eher dazu, so nach dem Motto, ja, ist jetzt nichts Bedrohliches, ist halt ein bisschen geschwollen, aber deswegen jetzt regelmäßig entwässernde Medikamente zu nehmen, die dann auch unter Umständen wieder ihre Probleme machen, da sind wir eher zurückhaltend.
Jetzt haben wir viel über Nebenwirkungen gesprochen, aber eigentlich ist ja wirklich die zentrale Frage, was für eine Lebensqualität kann man denn unter einer GIST-Therapie haben? Denn im Gegensatz zu vielen anderen, ich sag mal zu den klassischen Chemotherapien, die das zwar richtig reinknallen und es einem richtig schlecht geht, aber die sind ja irgendwie so nach 3 oder 6 Monaten dann auch wieder vorüber, ist ja bei GIST so, dass man es dann oftmals für sein restliches Leben die Medikamente nehmen muss. Dementsprechend ist da ja wirklich dann essentiell, dass die Lebensqualität stimmt. Und da wäre so die Frage, ja, wie ist es denn, was kann man denn tatsächlich alles machen unter einer GIST-Therapie?
Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Wenn wir jetzt eine sehr intensive Chemotherapie für einen kürzeren Zeitraum machen, ist natürlich die Bereitschaft, für einen limitierten Zeitraum auch schwerere Belastungen in Kauf zu nehmen, unter Umständen einfach eine Notwendigkeit. Für eine Dauertherapie ist es ganz anders. Wir stufen Nebenwirkungen ja nach sogenannten Schweregraden ein, in Grad 1, 2, 3 und 4. Je höher, desto schwerer ist es. Und für Akuttherapien gelten Nebenwirkungen mit einem Schweregrad 1 oder 2 als nicht wirklich so relevant. Wenn man aber eine leichte Nebenwirkung einfach jahrelang ertragen soll, ja, wie beispielsweise Muskelkrämpfe oder immer mal Durchfall, kann das natürlich schon eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität bedeuten. Das heißt, für so eine Dauertherapie ist die sorgfältige Kontrolle und hoffentlich Einflussnahme auf die Nebenwirkungen von eigentlich noch größerer Bedeutung, weil der Patient muss sich ja irgendwie mit seiner Therapie arrangieren. Und deshalb sind auch weniger ausgeprägte Nebenwirkungen, wo man sagen würde, wenn das jetzt mal eine Woche ist, dann ist es halt so. Ja, aber wenn es halt 52 Wochen ist pro Jahr, dann ist es ganz anders. Deshalb ist es hier eben besonders wichtig für diese Dauertherapien, und von denen reden wir bei dieser Erkrankung. Da ist das sorgfältige Nebenwirkungsmonitoring und Handling ist halt von besonderer Bedeutung. Aber Lebensqualität ist das sozusagen das Gesamtpaket. Und die Lebensqualität setzt sich natürlich zusammen, zum einen aus der Wirksamkeit der Therapie. Weil was die Lebensqualität besonders dramatisch beeinflusst, ist die Mitteilung, Ihr Tumor ist leider gewachsen. Ja, Sie vertragen zwar die Therapie gut, aber der Tumor ist gewachsen. Ja, das ist natürlich besonders erheblicher Einschnitt in die Lebensqualität. Insofern müssen wir immer abwägen. Wir wollen eine möglichst gute Wirksamkeit haben und wir wollen eine möglichst gute Verträglichkeit haben. Und hier muss man immer die richtige Balance finden, um möglichst beides zu gewährleisten, weil die beste Lebensqualität ist, Tumor ist unter Kontrolle und die Therapie wird möglichst gut vertragen. Das ist das Ziel. Das ist auch erfreulicherweise häufig erreichbar, beim einen Medikament mehr, beim anderen weniger. Aber das ist das, worum es geht. Und da muss ich alle Fäden ziehen und an allen Rädchen schrauben, um das Ziel zu erreichen.
Also generell fand ich es eigentlich schön, wenn wir den Patienten mal, die jetzt vielleicht eine frische Diagnose bekommen haben, einen Ausblick geben könnten. Was heißt denn das konkret? Also wenn ich jetzt eine GIST-Therapie mache, die ich ja, wie wir gerade gesprochen haben, für mein restliches Leben machen muss, was kann ich denn dann machen? Kann ich arbeiten? Kann ich reisen? Kann ich Sport machen? Kann ich, weiß ich was, auf Rockkonzerte gehen? Was kann ich denn damit machen?
Also ganz allgemein gesprochen, eigentlich alles. Mhm. Ja, wenn der Patient mit seinen Nebenwirkungen gut zurechtkommt, wenn man alles tut, damit es der Fall ist, kann eigentlich alles gemacht werden. Die Frage ist manchmal, muss ich jetzt aufhören zu arbeiten, Schwerbehindertenausweis beantragen und daheim in Sessel sitzen? Sage ich immer, auf gar keinen Fall. Mhm. Ein möglichst normales Leben führen. Wenn sich jemand in der Lage sieht, beruflich tätig zu sein, dann sollte er das tun. Die Erkrankung und die Therapie ist kein per se zwingender Grund, nicht mehr zu arbeiten, nicht mehr Freizeitbeschäftigung nachzugehen, nicht mehr in Urlaub zu gehen, sich nicht mehr sportlich zu betätigen. Ich würde dann empfehlen, ja, Marathon ist jetzt vielleicht nicht mehr so das Richtige, ja, aber so ein gemütlicher Lauf oder zumindest Spaziergang, auf jeden Fall ja, also man muss so ein bisschen anpassen. Das ergibt sich aber automatisch, aber jetzt eine ganz grundsätzliche Umstellung und all die Dinge kann man jetzt nicht mehr machen. Das ist glücklicherweise definitiv nicht der Fall.
Ein wichtiger Punkt ist ja auch nochmal Sexualität und Familienplanung. Wie wirkt sich denn da die TKI-Therapie aus?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also man muss insgesamt sagen, eine Schwangerschaft unter diesen Medikamenten ist nicht denkbar.
Oh, okay.
Das ist, muss unter allen Umständen vermieden werden. Das heißt, während diese Medikamente eingenommen werden, sollte keine Schwangerschaft zustande kommen. Das muss man beachten. Inwieweit man dann eine Pause in Erwägung ziehen würde, ist problematisch, weil wir reden ja über längere Zeiträume. Und so lange kann man die Therapie nicht pausieren, ohne eben unter Umständen dramatische Verschlechterung der Erkrankung in Kauf zu nehmen. Also das ist in der Tat vor allem für jüngere Patienten natürlich ein Problem, aber das muss dann leider schicksalhaft so akzeptiert werden.
Wobei man ja schon generell dazu sagen muss, das GIST ja typischerweise in Älteren, ja. Also was ist Durchschnittsalter 72, glaube ich? Ist
nö, so Mitte 60. Mitte also 60, es okay. Ist eine selten sich stellende Frage. Ja. Insofern sagen wir mal, kein tägliches Problem jetzt in der Betreuung der GIST-Patienten. Aber wenn es denn mal bei Jüngeren ist, dann ist es eben leider so, dass alle diese Therapien nicht kompatibel sind mit einer Schwangerschaft. Das heißt, die muss vermieden werden.
Und Männer? Dürfen Männer denn Kinder zeugen oder auch nicht?
Sollte man auch vermeiden.
Ah, okay.
Während diese Medikamente genommen werden. Das ist aber der Aspekt. Der Aspekt Sexualität und Sexualleben im weiteren Sinne. Da gibt es selbstverständlich keinerlei Einschränkungen. Das ist ganz klar. Lediglich eben das Zeugen von Kindern unter diesen Medikamenten, das sollte definitiv vermieden werden.
Ja. Also das Immunsystem bleibt ja auch intakt, das heißt auch Kontakt mit Tieren ist kein Problem.
Überhaupt nicht.
Also,
das ist vollkommen richtig, das geht alles. Man kann seine bekannten Kontakte, all diese Dinge, Haustiere, wer hat, wie auch immer, ist alles kein Problem, da gibt es keine Einschränkungen. Die wenigen spezifischen Einschränkungen, wie zum Beispiel ausgeprägte Sonnenexposition, da muss man natürlich drauf achten. Ja, also wenn jemand irgendwie auf dem Feld arbeitet, den ganzen Tag in der prallen Sonne, dann würde man sagen, ah, da muss man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber jetzt so eine grundsätzliche, komplette Lebensumstellung ist glücklicherweise nicht nötig und sollte man auch nicht machen. Wie gesagt, die Erkrankung wird den Patienten ja dann begleiten, die Medikamente auch und das Bestmögliche ist, da einen Weg zu finden, eben mit dem allem irgendwie so normal wie möglich weiterleben zu können.
Ich glaube, das ist aber wirklich eine gute Nachricht. Also wir haben jetzt ja wirklich gesehen, es gibt zwar schon einige Nebenwirkungen, die auch durchaus immer ernst zu nehmen sind, dass im Allgemeinen aber auch gute Gegenmaßnahmen existieren, aber vor allen Dingen, dass man sein Leben einfach leben kann, trotz einer GIST-Therapie.
Das ist komplett richtig, jawohl.
Also vielen Dank, Herr Professor Reichert, für diesen positiven Ausblick.
Sehr gerne, vielen Dank.